Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und wohl einem der profiliertesten Journalisten, den die alte Bundesrepublik hervorgebracht hat. Über nun bald 50 Jahre hat Manfred Bissinger publizistisch gewirkt, als Autor von Büchern und kaum mehr zu zählenden Artikeln, als Zeitungsmacher in Chefredaktionen und Verlagen, als Medienberater inzwischen mit eigener Agentur, die seinen Namen trägt. Manfred Bissinger hat auch selbst immer wieder Schlagzeilen gemacht, kann man sagen. Mehrfach stand er selbst in den Überschriften. Seine Weggefährten und Freunde, von Willy Brandt bis Günter Grass und Gerhard Schröder, von Roger Willemsen bis Marius Müller-Westernhagen, schildern ihn als den Unbestechlichen. Er ließ sich nämlich lieber feuern, als seine liberalen Prinzipien aufzugeben. Heute ist er extra aus Hamburg zu uns nach Berlin gefahren. Guten Tag, willkommen, Manfred Bissinger.
Guten Morgen, Herr S. Guten Morgen, sage ich. Es ist schon Mittag, Entschuldigung. Ja,
so noch spät sind Sie nicht aufgestanden,
nein,
oder?
Nein. Ja, guten Tag, lieber Herr Scholl.
Wir senden heute live mit Ihnen, weil wir natürlich mit einem Mann und einem Journalisten wie Ihnen, Herr Bissinger, jede Aktualität natürlich bestens reflektieren können. Ich vermute, dass Sie auf der Zugfahrt hierher Zeitung gelesen haben. Ne? Was hat
ja,
Sie denn so
ich habe Zeitung
belegt?
Gelesen und habe, sagen wir mal, ein unglaubliches Interview mit dem früheren Chef von Bertelsmann und später Karstadt, Herrn Mittelhoff, gelesen, wo er über seine Schuld spricht, die er auf sich geladen hat. Und wo ich bisher völlig verzweifelt bin, weil ich das nicht einordnen kann. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Das heißt, ob Sie ihm das abnehmen?
Ja, ich bin unsicher, ob ich es ihm abnehmen kann. Ich muss natürlich zugeben, jeder Mensch hat eine zweite Chance. Also muss auch er sich einlassen können, dass er gefehlt hat. Aber es ist ungewöhnlich.
Vom politischen Profil her sind Sie ja der Inbegriff des kritischen linksliberalen Publizisten, Herr Bissinger. Sie haben sich schon als junger Journalist in den 1960er und 70er Jahren mit der Springer-Presse weidlich angelegt, sich für die revoltierenden Studenten eingesetzt, für Willy Brandt geworben. Klar haben sich die Zeiten und die Meinungen auch in vielem geändert. Konstant blieb bei Ihnen aber auch immer so eine entschiedene Haltung gegen jedwede nationalistisch, rechtskonservative Politik und den entsprechenden Tendenzen in den Gesellschaften. Packt da ein Mann wie Sie nicht täglich der Weltenjammer beim Genick, wenn Sie Nachrichten hören? Ich meine, wir werden umströmt weltweit derzeit von rechtspopulistischen von Tendenzen und Bewegungen.
Also das ist schrecklich, da haben Sie recht, aber jammern tue ich nicht. Das ist jetzt nicht meine Möglichkeit. Ich hatte immer die große Chance und die große Möglichkeit, das, was ich davon gehalten habe, auch Dritten zur Kenntnis zu bringen, indem ich schreiben konnte. Das kann ich heute noch. Das befriedet mich und das hilft mir natürlich auch, das Elend der Welt besser zu ertragen. Klingt jetzt super pathetisch. Bin gar nicht so pathetisch.
Ich meine, Sie kennen ja wahrscheinlich noch gut aus Ihren Zeitungszeiten so den morgendlichen Imperativ, um 6 den Deutschlandfunk einzuschalten oder die Nachtmeldungen aus dem Ticker zu lesen. Heute beginnen Journalisten ihren Tag auf Twitter, um auf die neueste Auslassung eines Mr. Trump zu reagieren. Wenigstens das können Sie sich nunmehr ersparen. Sind Sie da froh, keine 30 mehr zu sein?
Ja, da bin ich sehr froh, weil ich twittere nicht. Ich habe auch nicht diesen Account. Also ich könnte da gar nicht mitmachen. Ich will das auch nicht. Ich bin auch nicht bei Facebook. Das ist auch nicht mehr meine Welt. Ich benutze das Internet sehr gerne, aber als Archiv. Da ist es perfekt, da finden Sie viele Sachen und Sie finden sie viel schneller, als Sie das früher getan haben. Also da ist es eine große Erleichterung. Ansonsten hat es dem Journalismus nicht gut getan, weil plötzlich da jeder Journalist sein kann und seine Dinge verbreitet, die schrecklich sind. Und das Allerschrecklichste, sage ich Ihnen, ist für mich, dass sie sich nicht bekennen müssen mit Name und Beruf und weiß ich was. Sie können einfach pöbeln ohne und bleiben anonym. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das müsste so sein, wie es bei der Zeitung oder wie es auch beim Rundfunk ist. Wenn Sie jemanden angreifen und mit ihm hart umgehen, dann muss der sich auch wehren können.
Auf den Komplex werden wir noch zu sprechen kommen, ja. Herr Bissinger. Über 50 Jahre Publizistik sind es nun, die Sie auf dem Buckel haben. Und wie man hört, haben Sie das Haus voll mit den entsprechenden Dokumenten, ein Lebensarchiv der eigenen Arbeiten, der Artikel, der Korrespondenzen und, und. Und umso verblüffter nimmt man nun ein jüngst veröffentlichtes Buch in die Hand, eine Biografie, Manfred Bissinger, der Meinungsmacher, geschrieben von Hermann Schmidt und Miriam Bernhardt, verdienten Kollegen. Aber mein erster Gedanke war, und ich glaube, dass ich da nicht der Einzige in der Branche bin, warum hat er das denn nicht selber geschrieben?
Ja, darüber hat er sich jahrelang Gedanken gemacht. Auch Dritte haben sich Gedanken gemacht. So hatte mir beispielsweise der Rowohlt Verlag angeboten, meine Autobiografie dort zu publizieren. Aber auch Hoffmann und Campe hätte es gerne getan. Ich wollte das nicht, weil ich meinem Gedächtnis misstraue. Und weil ich beim Aufräumen und beim Archivieren von vielen Dingen Sachen gefunden habe, die mit meinem Gedächtnis nicht übereinstimmten. Und auf diese Debatte wollte ich mich nicht einlassen. Ich hätte es auch, wenn ich es überhaupt getan hätte, literarischer und weniger als Sachbuch gemacht. Und ich war überglücklich, als Frau Bernhardt und Herr Schmidt kamen und sagten, können wir nicht über Sie schreiben? Da habe ich sofort Ja gesagt, weil ich war endlich diesen Druck los.
Aber ist es nicht trotzdem irgendwie komisch für Sie, dass Sie dieses Buch zu lesen?
Ja, es war mir manchmal ein bisschen peinlich, wenn ich ehrlich bin, weil die haben das ja wunderbar recherchiert und ich habe vieles über mich erfahren, was ich längst vergessen habe. Aber es war schon eigenartig, das gestehe ich Ihnen sofort ein.
Ihre Biografen jedenfalls haben ganze Arbeit geleistet. Das Buch ist ein Füllhorn von zum Teil legendären Geschichten und Sie sollen uns natürlich einige erzählen, diesen kommenden 90 Minuten Zwischentöne. Eine erste kleine schöne Geschichte können wir mit der ersten Musik verbinden, die Sie sich gewünscht haben, Herr Bissinger. Aber nämlich steht auf Ihrem Programm mit Fernando. Und da wird jetzt ein prominenter Mann, von dem ich weiß, dass er so gut wie immer die Zwischentöne hört, vielleicht jetzt am Radio sogar loslachen. Sie wissen, wen ich meine, ne?
Ja, Sie meinen sicher Dieter Koslik. Den habe ich vor 14 Tagen getroffen. Das war ein wunderbarer Abend, den wir hatten. Und da haben wir natürlich auch über ABBA geredet. Und ich habe ihn gefragt, was würdest du denn wählen? Und da hat er gesagt, klar, wie damals auch, Fernando.
Aber wie kommen Sie beide denn zu ABBA?
Ja, wie kommen wir zu ABBA? Wir waren sehr früh miteinander sehr eng und sehr intensiv befreundet. Und ich hatte ein Haus auf dem Land, Dieter Koslik auch, nicht weit davon entfernt. Und da haben wir immer wunderbare Abende verbracht und haben auch den ABBA-Fanclub gegründet und haben immer ABBA-Lieder gesungen. Die waren eingängig und gut und wir haben auch gelegentlich in der Nachbarschaft, haben wir uns nachts unter das Fenster gelegt und haben ABBA gesungen.
Aber war da der Dieter Koslik auch schon so berühmt? Also der Berlinale-Chef, der Jahrzehnte der Kinomann Dieter, Deutschlands?
Das war er zu dem Zeitpunkt nicht. Dieter Koslik hat ja eine ganz sympathische, intensive Karriere hinter sich. Er hat damals mir auch beim Stern geholfen und er war junger Wissenschaftler an der Universität in München. Und wir wollten mit ihm eine Untersuchung zu Axel Springer machen und zu dessen Art, Meinung zu beeinflussen. So haben wir uns kennengelernt und so sind wir dann auch zusammengeblieben. Er ist dann später mit mir ins Hamburger Rathaus gegangen, er war mit mir bei Konkret. Und dann übernahm er, weil er eine große Möglichkeit und Liebe zum Film hatte, die Filmförderung in Hamburg. Und das war dann unausweichlich. Von da aus ging er dann nach Düsseldorf, NRW und kam dann zu Berlinale. Wobei ich immer ganz toll fand, er hatte die Berlinale schon sehr früh angeboten bekommen, aber nicht angenommen, weil er sagte, er wolle erstmal sicherer und besser drauf sein und die Situation besser kennen. Deshalb war er eben erst in Hamburg und dann in Düsseldorf und ist erst dann nach Berlin gegangen.
Also, wir senden jetzt einen schönen Gruß.
Ja.
Auch an Dieter Koslik für den ABBA-Fanclub Bissinger Koslik Anno Dux Fernando. Für Manfred Bissinger, unseren Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Darüber hat er sich gefreut.
Ja.
Mit dieser Musik, Herr Bissinger, da sind wir schon ein bisschen in die Vergangenheit gereist, über die es jetzt in jener Biografie heißt. Ach ja, an seine Kindheit, da erinnert er sich nur in Bruchstücken. Die Erinnerungsschubladen, die seien mit ganz anderen Dingen gefüllt. Bei uns kommen sie dann nicht ganz durch, Maitre. 1940 sind Sie hier in Berlin geboren.
Ja.
2 Jahre später wurde die Wohnung der Familie ausgebombt.
Sie noch in Langwitz.
Die Bissingers zogen dann nach Bayern nach 1945. Hier sind Sie mit 3 Geschwistern aufgewachsen. An welche Bruchstücke erinnern Sie sich denn noch?
An Berlin damals?
Überhaupt?
Gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich erinnere mich, mein Erinnerungsvermögen setzt ein, so mit 4, 5, aber schon in Bayern und eigentlich mit Hunger. Wir hatten immer alle 3, auch meine Brüder, wir hatten immer Hunger. Es gab nie genug zu essen. Und wir waren unheimlich glücklich, als meine Mutter einen Job beim Bäcker kriegte in Lochhausen, das ist vor München, und da Kartoffeln schälte. Die wurden ins Brot gebacken, weil es nicht genug Weizen gab. Und als Lohn kriegte sie dafür 2 Laib Brot. Und ich habe ganz genau in Erinnerung, wie wir zu dritt und mein Cousin noch manchmal dabei an der Torpforte standen, auf meine Mutter warteten und ihr das Brot abnahmen, um es zu zerreißen. Und jeder kriegte dann ein ordentliches Stück, ging in seine Ecke und mampfte das. Also das sind meine frühesten Kindheitserinnerungen.
Ihr Vater war Journalist in der Nazizeit in verschiedenen Presse. Zusammenhängend tätig im Krieg bei einer Pressekompanie.
Ja.
Ein NSDAP-Mitglied, ein überzeugtes, haben Sie selber später mal gesagt. Welchen Einfluss hatte denn Ihr Vater auf Sie? Ab wann wussten Sie auch von der Vergangenheit und wie sind Sie damit umgegangen?
Also von der Vergangenheit wusste ich natürlich dadurch, dass er auch darüber gesprochen hat. Und,
hat er, ja?
Ja, das hat er, das hat er. Und er hatte auch in Wahrheit keinen Abschied davon genommen. Und er hat insofern auf mich einen großen Einfluss gehabt, weil ich in der Auseinandersetzung mit ihm über das, was das im Dritten Reich passiert ist, was in diesem verbrecherischen Regime zu verantworten war, in dieser Auseinandersetzung habe ich beschlossen, für mich Journalist zu werden, weil ich gegen solche Umstände anschreiben wollte und nicht wollte, dass sowas nochmal passieren kann. Also insofern hatte er großen Einfluss. Den hätte er lieber nicht gehabt. Er hätte lieber gedacht, wenn ich so denke wie er. Das konnte ich aber nicht.
Eigentlich wollten Sie Architekt werden, sind dann aber irgendwie blöd aus der Schule geflogen und dann war es nichts mit dem Gymnasium, haben Realabschluss gemacht. Mit dem Studium war es natürlich dann Essig.
Ja.
Aber der Journalist, der hat sich sofort doch durchgesetzt. Allerdings die erste Station muss man, glaube ich, einfach erwähnen, weil sie auch so erstmal drollig klingt in den Ohren eines
Vieh- und Fleischwirtschaft.
Genau, Zeitschrift für Vieh- und Fleischwirtschaft. Ja. Und der erste größere Artikel hieß Schweinehälften in der EWG.
Ja.
Was war denn das für eine Zeit und wie, in welchem Jahr haben Sie da angefangen? Wie alt waren Sie?
Da war ich 18 und das Ganze fand statt in Bad Wörishofen und das war ein Fachverlag. Ein sehr guter Fachverlag. Ich bin deshalb dahin gekommen, weil die suchten Leute und fragten nicht, ob man Abitur hat. alle anderen Bewerbungen, die ich gemacht hatte beim Kölner Stadtanzeiger, bei der Süddeutschen und so, die war die Voraussetzung Abitur und ich hatte das nicht, also musste ich anders anfangen. Ich bin dann von dort aus nach Augsburg gekommen und habe Tageszeitung gelernt, war dann Lokalredakteur in Dillingen an der Donau. Das war super lehrreich, super anstrengend, weil sie praktisch Tag und Nacht arbeiten mussten. Abends mussten sie sich den Stoff erarbeiten, den sie am nächsten Tag in die Zeitung gebracht haben. Aber das war wichtig und interessant und von da aus bin ich dann zu dpa nach Hamburg.
Aber Moment, bei der Donauzeitung, bei der Donauzeitung, da wurden Sie aber das erste Mal gefeuert, heißt es, wegen eines zu kritischen Artikels. Was war denn das für einer?
Ja, da ging es um zwei verhaftete Priester, denen Unzucht vorgeworfen wurde und der Bischof wollte nicht, dass das in der Zeitung steht. Und hat also interveniert und mir wurde das dann untersagt. Das habe ich natürlich nicht getan, sondern ich habe darüber geschrieben. Und zwar in zwei Ausgaben hintereinander. Und dann sagten die Verleger in Augsburg, jetzt reicht es. Ich habe das Blatt verlassen.
Rückblickend lässt sich das natürlich so leicht sagen. Ja, so war er halt, der Bissinger, von Anfang an keine Furcht vor Fürstenthron. Aber ich habe mir das vorgestellt, Sie waren Anfang 20. Ja,
ja.
Zusammenhang. Ich meine, da muss man ja ganz schön Mumm haben und zu sagen, ja komm, der Bischof ist mir doch egal, ich setze es trotzdem ins Blatt. Ich meine,
ja, der Bischof war mir auch egal, wenn ich das ehrlich sagen darf. Mir war viel wichtiger, dass die Bürger in Dillingen und Umgebung erfahren, dass auch die Kirche nicht das ist, was sie vorgibt zu sein. Und wäre das damals richtig verfolgt worden, hätten wir uns wahrscheinlich 20 Jahre später vieles erspart, weil das waren ja die Vorläufer dieser Zeit. Nein, da gab es für mich überhaupt keine Frage. Ich wusste das und weil ich es wusste und ich hatte das recherchiert, dann wollte ich das auch drucken. Also das stand außer Frage, darauf zu verzichten. Und dann musste ich eben gehen und das fand ich auch nicht so wahnsinnig schlimm. Ich hatte sowieso vor, nach Hamburg zu gehen und zu einer Nachrichtenagentur. Also ich wollte zu dpa und hatte da schon Monate zuvor Kontakt aufgenommen. Es stand nur nicht fest, wann und wie das stattfinden sollte. Und dann hat es halt schneller stattgefunden. Mhm. Und dann habe ich mein Volontariat in Hamburg beendet.
62 war das, als Sie nach Hamburg kamen. Was war das denn so für eine Ankunft da im hohen Norden? Schon eine andere Sphäre, ne?
Ja, das war ganz anders als im Süden. Es ist so, der Hamburger damals, das hat sich in den letzten 20 Jahren auch verändert oder 40 Jahren verändert, war sehr schroff und sehr abgeschieden und sie kriegten keinen Kontakt. Also es war zum Beispiel völlig ausgeschlossen, dass sie ein Kollege zu sich nach Hause eingeladen hätte. Das gab es nicht, sowas machte man nicht. Das war hanseatisch nicht möglich. Es gab auch keinen Tisch von einem Restaurant auf der Straße. Das war auch nicht möglich. Heute ist das alles so, die Zeiten haben sich geändert, aber damals war Hamburg eine relativ abweisende und schroffe Stadt. Aber es war eine super interessante Stadt, weil sie eine linksliberale Gesellschaft hatte, auch. Also sie hatte auch natürlich eine tonangebende sozialdemokratische Gesellschaft. Aber diese andere, die war sehr, für mich sehr wichtig. Und ich habe da mit wirklich sehr interessanten Leuten arbeiten können. Ich war dann Regieassistent bei einem Mann, der hieß Neven Dumont. Das war der Chefreporter. Und das war toll. Und dann kam ich zu der Sendung Panorama, die schon damals ihre Grundlagen gelegt hatte.
Wie denn überhaupt? Ich meine, von der dpa, Presseagentur, haben Sie dann doch Kontakte geknüpft. Und ich meine, zum Fernsehen, das ist ja immer noch mal ein Schritt. Ja?
Ja, das ist eigentlich durch einen Zufall entstanden. Ich war auf einer Party und habe mich mit einer jungen Kollegin unterhalten und erzählte ihr davon, dass ich mich verändern wollte. Und dann sagte die, ja, wir haben einen neuen Chefreporter und der sucht einen Assistenten. Und das könnte doch was für dich sein. Und dann hat sie mir einen Termin gemacht und dann bin ich dahin gefahren und dann waren wir relativ schnell einig. Also das war nicht so dramatisch wie heute, dass man 97 Briefe schreiben musste, sondern da hat man sich irgendwie gegenüber gesessen und das Gefühl gehabt, wir können miteinander, und dann hat man das gemacht.
Zu Panorama kamen Sie und dort haben Sie einen Mann kennengelernt und auch schätzen gelernt, wie man weiß, der später mal einer der mächtigsten Zeitungsmenschen überhaupt wurde.
Sie meinen Joachim Fest.
Ich meine Joachim Fest,
Joachim,
der damals als Redakteur, als Fernsehredakteur beim NDR arbeitete.
Also Joachim Fest war bei RIAS in Berlin.
Da hat er angefangen, genau.
War CDU-nahe und es gab in dem Proporzsinn, den es damals bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten gab, war ein SPD-Mann Intendant geworden und dann musste sich das nach unten hin fortsetzen. Die haben ja immer gehandelt, ein SPD, dann ein CDU, ein SPD, ein CDU. Und so kam Joachim Fest und wurde Chefredakteur des Fernsehens und gleichzeitig Chef von Panorama. Und Herr Fest war ein Konservativer, ein sehr gebildeter, ein sehr offener, ein sehr diskussionsfreudiger. Er war eine Art Vorbild für uns. Wir haben den so sehr, sehr geschätzt, also nicht nur ich, weil wir von ihm viel lernen konnten und weil er immer zu uns gestanden hat. Wir haben ja furchtbar viel Ärger damals mit Panorama produziert. Herr Fest war immer derjenige, der dazu gestanden hat und nie versucht hat, sich davon abzusetzen. Und es war witzig, als Herr Fest dann sozusagen gehen musste, weil sich das Karussell andersrum drehte.
Weil der Parteienproporz seinen Sozialdemokraten auf seinen Posten verlangte.
So,
ne?
Genau. Ja. Und das wurde dann Peter Merseburger, auch ein sehr sympathischer Mensch, kann man nicht anders sagen, und sehr guter Journalist, sehr interessanter Journalist. Aber wir fanden das ungerecht, dass Joachim Fest gehen musste und haben die erste Demo meines Lebens gemacht. Und das war insofern interessant, weil da war zum Beispiel auch Stefan Aust mit dabei. Da haben wir vor dem NDR, vor der Intendanz protestiert gegen den Abschuss von Joachim Fest. Fest wurde dann später ja Herausgeber der FAZ, nachdem er das Standardwerk über Hitler geschrieben hatte.
Die Hitler-Biografie.
Die weltweit gedruckt worden ist. Also er war ein Spezialist und dann hat ihn die FAZ geholt als Kulturherausgeber.
Aber im Hinblick auf Sie, Herr Bissinger, Sie haben nicht nur demonstriert, sondern, wenn ich das richtig weiß, Sie haben dann auch aus Solidarität gekündigt.
Ja, ich habe gekündigt und habe einen alten Kontakt, den ich hatte, zu Henry Nann wieder aufgenommen. Und bin da hingegangen und habe mit ihm geredet und habe ihm allerlei Vorschläge gemacht. Und dann hat er gesagt, naja gut, Sie haben mich einmal sitzen lassen vor ein paar Jahren. Da bin ich damals zu Panorama gegangen, statt zum Stern. Aber wir versuchen es.
Und beim Stern, dem Magazin, da sollten Sie dann Ihre große Zeit haben. Davon werden wir ausführlich hören, Manfred Bissinger, auch von einem besonderen Nein, das Sie branchenweit dann wirklich zur Legende machte. 1 Million D-Mark schießt der immer noch junge Manfred Bissinger einfach so in den Wind. Das nachher im Anschluss an die Nachrichten. Bis dahin noch einige Minuten aus den 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Das ist Musik, von der Sie sich, glaube ich, gern beim Arbeiten begleiten lassen.
Ja, nicht? Also wenn ich schreibe, höre ich super gerne Vivaldi, weil das ist eine mich außerordentlich anregende, aber nicht über die Maßen strapazierende Musik.
Und wir hören den Anfang vom Frühling, das Allegro in einer Aufnahme mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Zubin Mehta. Thank you.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist der Publizist Manfred Bissinger und Johnny Cash hört er gern. Ain't no grave.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Wir sind zurück mit den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die wir Manfred Bissinger stellen, dem Publizisten. Als Zeitungs-, Zeitschriften- und Meinungsmacher wurde er in den 1970er Jahren zu einer journalistischen Größe. Mit Johnny Cash haben wir die Stunde auf seinen Wunsch hin begonnen. Ain't No Grave, ein Song aus dem American Album. Was verbinden Sie denn damit, Herr Bissinger?
Ich möchte auch gern aus dem Grab fliehen, wenn es soweit ist. Insofern ist das eine Grundmelodie meines Lebens.
Wir waren vorhin auf dem Sprung zum Stern, dem Magazin, dessen Ausrichtung Sie dann eigentlich unter dem damaligen Chefredakteur Henry Nann, aber bald mit und neben ihm geprägt haben, wie kein Mann zuvor und nach Ihnen. Angefangen haben Sie da aber auch wieder ziemlich bescheiden in der Leserbriefredaktion. Wie kam das denn?
Ja, das kam so, sie hatten keine andere Stelle frei und es war nur neu zu besetzen der Leserbriefseite. Und mit mir sollte das dann auch dem politischen Ressort zugeschlagen werden. Das heißt, in Wahrheit war ich eine Verstärkung für das politische Ressort. Kam ja auch von Panorama, kannte die Kollegen dort gut, weil wir gelegentlich vorher schon kooperiert hatten. Und die Stelle war Leserbriefe und die Leserbriefe sollten sich auch, sagen wir mal, dem Trend des Magazins anpassen und politischer werden. Das war eine sehr interessante Arbeit, weil sie mehr wussten als jeder in der Zeitung, weil jeder Fehler, den die Zeitung oder die Zeitschrift macht, wird mindestens 5-mal mit einem Brief bedacht. Das heißt, sie kannten alle Fehler, die in dem Blatt drin waren und konnten damit auch, sagen wir mal, gut mit den Leuten umgehen. Und wir haben schon sehr interessante Leserbriefseiten gemacht, die, das Vorbild war damals der Spiegel, die auch Leselektüre war. Beim Spiegel hat sich das ja heute umgekehrt, da fing man früher das Blatt an, indem man las, was zu dem Blatt gesagt wurde. War eine geniale Erfindung. Jetzt haben sie es nach hinten verbannt und damit ist es irgendwie im Sarg verschwunden.
Also vorhin hatten wir schon Ihren Kontakt zu Joachim Fest erwähnt. Jetzt Henry Nannen, auch dieser Name hat mittlerweile ja so einen quasi mythischen Klang in der deutschen Publizistik, im Journalismus. Wie haben Sie den Mann empfunden? Was war er für ein Typ?
Naja, der war ein großgewachsener, silberlockiger, sehr gut aussehender Mann, der gut und gerne lebte, der gerne aß, der gerne kochte, der ein Schiff hatte, der gerne unterwegs war und der super daran interessiert war, dass die Stimmung und die Atmosphäre in der Bundesrepublik Deutschland sich auflockerte. Das muss sich das so vorstellen, zu Adenauers Zeiten war das doch sehr restriktiv und nicht sehr offen, diese Gesellschaft. Und Henry Nann wollte das gerne verändern und er hatte etwas, für ihn war die Sozialdemokratie eine unerlässliche Voraussetzung für demokratische Verhältnisse, also dass es einen Wechsel geben könnte. Und diesen Wechsel wollte er mit organisieren. Und dann ergab es sich, dass die SPD Willy Brandt als Kandidaten hatte. Und Willy Brandt hat Henry Nann immer fasziniert, weil er ein Emigrant war weil er in norwegischer Uniform nach Deutschland gekommen ist, weil er dann in Berlin Bürgermeister wurde. Er hielt ihn also für einen Prototypen, wie er sich ein offenes und freies Deutschland vorstellt.
Und mit ihm zusammen haben Sie dann den Stern, kann man sagen, wirklich politisiert, weg vom Boulevard geführt, auf einem klar linksliberalen Kurs.
Ja, eindeutig.
Eben
ja.
Für Willy Brandt, später dann auch für Helmut Schmidt. Und der Stern, der bildete dann ja mit dem Spiegel in den 70er Jahren der Süddeutschen Zeitung und der Zeit noch so die Front gegen Axel Springer und seine übermächtige Bild-Zeitung und der Welt, auch gegen die ebenfalls konservative FAZ. Das waren ja so die Fraktionen damals. Wie haben Sie dieses Klima damals empfunden? Was war man da damals für ein Journalist?
Also man war ein Täter. Also wir bezeichneten uns als Täter, weil wir eben etwas verändern wollten. Es gab eben, wie Sie haben das schon erzählt, zwei Lager. Auf der einen Seite das Lager, das angeführt wurde von Springer, das war das Konservative, und auf der anderen Seite das Lager, das angeführt wurde von Spiegel und Stern, das war das Linksliberale, das Offene, das Veränderungen wollte, das die Restauration zurückdrängen wollte. Und die haben gegeneinander Woche für Woche und Tag für Tag gekämpft. Und das war eine tolle Zeit, weil das war unheimlich spannend. Sie konnten super interessante Geschichten machen. Und wir waren natürlich auch, sagen wir mal, in unserem Lager, sage ich jetzt mal in An- und Abführung, auch Konkurrenten untereinander. Also der Spiegel und der Stern haben sich ja durchaus bekämpft und jeder wollte die Nase vorne haben. Und insofern war das eine Art von Wettkampf, der nur gewonnen werden konnte, weil der Stern in vielen Fragen kreativer war. Und weil er sehr früh erkannt hat, dass sich Journalismus auch über Personengeschichten am besten erzählen lassen. Also wenn die Menschen sich mit jemand identifizieren können, können sie eher mit den Inhalten umgehen als umgekehrt. Und da war der Stern Weltmeister. Der konnte eben einen Brandtitel machen mit rotem Marx-Bart und so und konnte den Leuten erklären, warum der nicht Karl Marx ist, sondern Willy Brandt ist. Und ja.
Aber nochmal zu diesem Täterprofil. Ja. Das verbindet man mit Ihnen, also dass Sie immer sagten, ich will nicht nur ein Merker sein, also nicht nur einer, der registriert, sondern ein Täter, der eben auch gestaltet oder eingreift, Meinung macht. Das ist natürlich, wenn die Partei oder die politische Richtung an der Macht ist, für die man eintritt, ist man dann natürlich schnell irgendwie so in der Büttelfunktion. Was ist denn mit der journalistischen Neutralität und der Kritik dann?
Also ich glaube, das ist keine wirkliche Gefahr, denn eine interessante politische Zeitschrift lässt zu, dass es diskursiv zugeht und lässt auch andere Stimmen zu. Dafür stand auch Henry Nann immer. Der hat Kolumnisten manchmal zum Stern geholt. Da sind wir vom Stuhl gerutscht. Also unter anderem war ja auch mal zwei Jahre lang Herr Strauß ein Kolumnist beim Stern, was man heute ganz vergessen hat. Für uns war das eine furchtbare Zeit. Und wir haben natürlich noch intensiver gegen ihn angeschrieben. Aber abhängig war man nie, weil Abhängigkeit ist langweilig. Wissen Sie, wenn Ihnen einer sagt, du musst das so und so machen, das kam nicht in Frage. Insofern waren wir auch selbst unseren Eignern, unseren Besitzern gegenüber kritische Leute. Und mein Ende kam ja da, als ein Artikel veröffentlicht wurde, in dem es um Steuerflucht ging. Und deutsche Millionäre, die ins Ausland ihr Geld gebracht haben. Und wir eben auch zwei Verleger des Stern, die das auch gemacht haben, genannt haben, nämlich Richard Gruner und Reinhard Mohn. Und das konnten sie nicht ertragen, aber für uns war das selbstverständlich, das muss man so sehen.
Für Wenn Sie war das selbstverständlich, Herr Bissinger, ich will Ihnen nicht ins Wort fallen, weil die Geschichte müssen wir noch ein bisschen ausführlicher erzählen, aber bis dahin sind ja noch ein paar Jährchen und da passierten auch spannende Sachen und es waren ja, wenn man Ja, es waren die materiell auch goldenen Jahre des Zeitungsjournalismus. Ja, ne? Geld war überhaupt kein Problem. Nein. Die Anzeigenkunden standen Schlange. Es gibt eine Geschichte, da wurden sie irgendwie mit einem Haufen Schotter nach Washington oder nach New York geschickt, um die Memoiren oder die Memoiren von Henry Kissinger zu kaufen. Und der Spiegelmann war eben mit ebenfalls der dicken Brieftasche da.
Das war insofern eine lustige Situation, weil ich hatte eine Zeichnungsberechtigung für 500.000 Mark. Und wir saßen mit Kissinger zusammen täglich und es wurde jeden Tag, musste man ein neues Gebot angeben. Und wenn man höher war, dann wurde man für den nächsten Tag wieder eingeladen und dann wurde das wieder gegeneinander gerechnet und dann wurde man wieder nach Hause geschickt, immer war auf Grundstück von Roosevelt und dann sind wir ins Hotel gefahren und dann riefen die an und sagten, also wenn sie es kriegen wollen, müssen sie nochmal zulegen. Und wir waren längst über die 500.000 raus und ich hatte das dringende Gefühl und Bedürfnis, ich müsste jetzt mal in Hamburg anrufen und sagen, hallo Leute, wie sieht das aus? Ich brauche noch vielleicht noch mal 500.000. Und dann kam der zuständige Vorstand ans Telefon, herrschte mich an, warum ich ihn aus einer Sitzung holen würde. Und dann habe ich ihm das erklärt, warum. Und dann hat er gesagt, dann unterschreiben Sie doch zwei Zettel, Sie Idiot. Ja, so war das damals.
Also, und Sie haben dann den Zuschlag bekommen,
ich habe ihn dann
bekommen. Wie viel war es dann am Ende?
1,1 Millionen.
Na, nicht schlecht. Ja. Ich meine,
also ich musste drei Zettel unterschreiben.
Drei Zettel. Ja. Aber Sie waren ja dann mit einem Mal wirklich also auch in dieser großen Welt.
Ich habe übrigens eben einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt Roosevelt, das war Rockefeller.
Von Rockefeller das Grundstück, na gut. Ja. Entschuldigung, ja. Sie waren ja wirklich dann in dieser großen, machtvollen Welt, auch der Mächtigen auch. Ne? Also im Flugzeug, es gibt Bilder mit Ihnen, mit Willy Brandt und dann bei Henry Kissinger, klar, im Kreml mit Leonid Brezhnev empfangen. Sie waren ja vergleichsweise immer noch ein junger Kerl von gerade mal Anfang 30. Das muss doch irgendwie auch so ein
ging
bisschen...
Ging schon hart auf die 40 zu, ja. Doch. Ja.
Na, damals noch nicht so. Ja, doch. Ne? Also 35, na gut, Mitte 30. Ja. Aber was war das für ein Gefühl? Ich meine, das ist doch, muss doch auch so ein bisschen ein Rausch gewesen sein, ne? Dass man da plötzlich so mitspielt in dieser Liga.
Also das war spannend und das war aufregend, aber ein Rausch war es nicht. Dafür bin ich viel zu nüchtern. Ich kann damit gut umgehen. Also ich hatte auch nicht. Ich habe mich natürlich hinterher immer super gefreut, wenn wir die Konkurrenz ausgeschlagen hatten und die Nase vorn hatten und wenn die Auflage hoch war und das alles gut lief. Das war natürlich die Grundvoraussetzung und das fand man toll und das fand man gut. Aber man ist nie übermütig geworden. Also das war irgendwie, hat mich nie.
Sie haben vorhin schon andere Mächtige ins Spiel gebracht. Die Eigentümer nämlich auch des Stern, nämlich schwerreiche Verleger, Mogule wie Gerd Bucerius, Jon Jahr, dann auch Reinhard Mohn, der mit seiner Bertelsmann-Gruppe Anteil am Stern hatte. Denen gefiel zwar schon die stetig steigende Auflage, aber oft genug nicht, was so im Blatt stand, ne? Und gerade von diesem linken Bissinger verantwortet wurde. Sie haben jetzt schon ein wenig auf Ihren späteren Rauswurf angespielt, aber vorher gab es schon mal einen Artikel von Ihnen, nämlich darüber, dass Reinhard Mohn mit Axel Springer geflirtet haben soll, über einen Zusammengang der Häuser, was natürlich eine Bombe gewesen wäre.
Grauenvoll wäre das gewesen.
Daraus wurde nichts wegen ihn, aber da hat man ihn, glaube ich, schon ordentlich ins Kontor gelangt. Ne?
Ja, da fingen die Schwierigkeiten an. Ich hatte einen sehr guten Informanten, der an den Verhandlungen beteiligt war und dem das aber auch unheimlich war und der mich eines Tages anrief und sagte, komm vorbei, ich habe eine gute Geschichte. Ich kam vorbei und hatte diese Geschichte und es ging darum, dass Axel Springer die Hälfte seines Konzerns an Bertelsmann verkaufen wollte und einen Vertrag machte für den Fall des Todes von Axel Springer, den Rest. Also es war sozusagen, sie wären eigener geworden. Für uns wäre das schrecklich gewesen, weil wir wären plötzlich politisch in dem Lager von Springer angesiedelt gewesen. Und das wollten wir auf gar keinen Fall. Das wäre auch für den Stern furchtbar geworden, weil es hätte solche Konflikte ausgelöst, die gar kein anständiges Magazin mehr möglich gemacht hätten. Insofern waren wir dankbar, das bekommen zu haben. Und dann habe ich das geschrieben. Und dann war natürlich Reinhard Mohn super sauer. Und am Ende haben sich sowohl Mohn als auch Springer auf die Weise davon verabschiedet, indem sie ihre Generalbevollmächtigten fristlos entlassen haben. Das war bei Bertelsmann Herr Köhnlechner und bei Springer Herr Kracht. Die hatten diesen Deal ausgehandelt und die wurden dann weggeschickt. Das hat die Sache nicht verändert. Aber
sie wurden jedenfalls noch geschützt, kann man sagen, von Henry Nann. Ja. Der wollte sie dann aber auch zum stellvertretenden Chefredakteur machen. Und da sagten die Gesellschafter, also auch Herr Mohn, um Gottes Willen. Dann wurden sie nach Gütersloh zitiert und dann machte man ihnen ein vermeintlich unablehnbares Angebot. Der Bissinger muss raus. Wie kriegen wir ihn raus? Mit Geld.
Ja.
1 Million Mark.
Das war nicht in Gütersloh, sondern in Hamburg. Oh. Es ist so, der Aufsichtsrat tagte in Hamburg von Gruner und Jahr und unterbrach seine Sitzung. Und Reinhard Mohn kam zu mir ins Zimmer und sagte, lieber Herr Bissinger, Sie wissen ja, wir passen nicht zueinander, das geht irgendwie nicht. Und Sie sind doch ein sehr guter Journalist und Sie haben einen großen Output. Und Sie sollten unbedingt sich in einen anderen Job suchen. Und damit es Ihnen nicht so schwer fällt, geben wir Ihnen steuerfrei 1 Million. Und ich hatte eine Stunde Zeit, mir das zu überlegen. Das war die Zeit der Mittagspause der Aufsichtsratssitzung. Und dann kam er nach der Stunde wieder und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich arbeite hier sehr gerne und mir macht das großen Spaß. Und ich will einfach das nicht. Und dann ging er zurück und dann sagte der Vertreter der Deutschen Bank im Aufsichtsrat, wenn der 1 Million Bar steuerfrei nicht annimmt, dann ist er fremdgesteuert.
Von Moskau gekauft.
Ja, so, das hat er nicht gesagt, aber er hat es insinuiert. Das machte die Sache auch nicht einfacher. Aber ich wollte das nicht.
Sagen Sie mal jetzt trotzdem, also ich meine, klar ist das toll, wenn man einfach so einem Mächtigen, der immer denkt, na, mit Geld kriegen wir alle oder so, einfach Nein ins Gesicht schleudert. Aber 1 Million Mark 1975 war ja ein richtiges Vermögen.
Ja.
Haben Sie da keine Sekunde drüber nachgedacht? Mensch, hey, das ist aber echt, da bin ich jetzt aber wirklich saniert für die nächsten Jahre und kann machen, was ich will?
Das habe ich keine Sekunde gedacht. Ich habe ganz anders gedacht. Ich habe gedacht, wenn du so etwas annehmen würdest, bist du menschlich, charakterlich zerstört. Dann haben die dich kaputt gekriegt und dann bist du genauso ein Würstchen wie die ganzen anderen. Michael Jörgs nannte die immer Flanellmännchen. Das war ein Ausdruck von Axel Springer. Das wollte ich nie sein, das wollte ich nicht werden. Und wir waren auch noch lange in meinen Augen nicht zu Ende mit dem Prozess der Veränderung. Insofern kam das gar nicht in Frage. Also ich habe da nie gezweifelt.
Das Ergebnis dieses Neins, das hat sich medienbranchenüblich herum wie ein Lauffeuer gesprochen. Sie sind wirklich zur Legende damit geworden, Manfred Bissinger, der Unbestechliche. Gut, es hieß dann von anderer Seite, er ist gekauft, aber geschenkt. Es ging dann noch 3 Jahre, den Paukenschlag haben Sie schon vorhin selber intoniert. Ja. Ein Artikel über Deutschlands Superreiche, wohin sie überall ihr Geld verschieben, in Steueroasen, Länder mit Diktatorenregimes und namentlich genannt eben auch Reinhard Mohn. Da musste dann aber selbst ein Henry Nann zu Ihnen sagen, Manfred, das war jetzt over the top, zu viel, jetzt musst du wirklich raus, oder?
Ja, Nann hat dann nachgegeben, hat gesagt, wissen Sie, auch das kann man ja irgendwo nachvollziehen. Der hatte alle 2 Monate Ärger mit Gütersloh und alle 2 Monate haben die ihm irgendwelche Dinge vorgeworfen. Und dann hat der Mohn das, sagen wir mal, relativ geschickt gemacht, indem er ihm klargemacht hat, haben Sie eigentlich den Laden noch im Griff, dass sowas passieren kann? Und damit hat er ihn gekriegt. Und dann hat er seine schützende Hand abgezogen Und damit war ich erledigt. So. Und dann musste ich raus.
Aber dieses Raus war auch dann spektakulär mit Applaus. 780 Prominente, ich hoffe, das habe ich richtig notiert, Prominente aus Politik und Kultur von Heinrich Böll bis Jürgen Habermas und da haben eine Petition gegen ihre Kündigung unterzeichnet. Ja. Und als sie veröffentlicht wurde, war das und ihr Weggang wirklich erste Meldung abends in der Tagesschau der ARD. Ich glaube, das hat nie wieder ein Journalist geschafft, oder?
Doch. Jürgs hat es neulich, glaube ich, auch geschafft, als er starb.
Also als erste Meldung in der Tagesschau?
Na, das weiß ich nie, ob es die erste war, aber jedenfalls Anfang, ja.
Aber hat sich das dann angefühlt, als plötzlich, sagen wir mal, die intellektuelle Prominenz von ganz Deutschland sagt, Bissinger muss bleiben?
Das hat mich natürlich super gefreut. Klar, ich fand das toll. Ich fand auch toll, das haben ja Freunde von mir, ich war mit Günter Grass eng befreundet, der hat das mit initiiert und es war eine Mischung aus Intellektuellen, aber auch Gewerkschaftern, auch SPD-Leuten, die das unterschrieben haben. Nur, wissen Sie, am Ende sitzen Sie zu Hause und stehen morgens auf und gehen an die Alster und können nicht mehr anrufen und sagen, ich möchte jetzt dies oder jenes haben. Das war die schwerste Zeit überhaupt.
Aber so lange hat es nicht gedauert und dann ging es doch noch groß und interessant weiter. Jetzt machen wir trotzdem eine kleine Pause, Manfred Bissinger, und füllen wir mit einem Song, der mich persönlich, seit es ihn gibt, in einen sofort rumzuckenden, fingerschnippenden Teenager verwandelt, mit Staying Alive von den Bee Gees. Warum haben Sie sich denn diesen Knaller gewünscht?
Ja, weil ich das immer früher gehört habe. Das war ein
super Song, ne?
Ja, das war ein super Song, ja. Und meine Töchter haben es auch geliebt, beide.
Über die Generation.
Ja.
Staying Alive. Sie hören den Deutschlandfunk, die Zwischentöne. Und die Bee Gees haben wir für unseren Gast heute gespielt, den Publizisten Manfred Bissinger. Beim Stern-Exit waren wir gerade, Herr Bissinger. Und ja, so mancher damals dafür Verantwortliche wird sich später gedacht haben, oh, hätten wir den Bissinger nur ein bisschen länger gehalten, dann wäre uns nämlich eine peinliche Sache erspart geblieben. Die größte Schmach, den Tiefpunkt in der Historie des Stern, die Veröffentlichung der vermeintlichen Hitler-Tagebücher. Was haben Sie denn gedacht, damals am 28. April 1983, als der Stern nämlich die Weltsensation im Blatt hatte?
Ich habe ein Interview im NDR gegeben, der mich angerufen hatte, was ich davon halte. Und ich habe ihnen gesagt, ich halte davon gar nichts. Ich halte auch die Zeugen, die Sie nennen, oder Gutachter, die Sie nennen, als Menschen, die Echtheit zertifizieren, für nicht geeignet, weil es fehlte beispielsweise Joachim Fest, der größte Hitler-Experte, den wir in Deutschland hatten. Den haben Sie natürlich wohlweislich nicht gefragt, weil er hätte Sie in Gefahr bringen können. Ich wäre auf den Schwindel aus ganz anderen Gründen nicht reingefallen. Nicht, weil ich den richtigen Gutachter in Form von Herrn Fest genommen hätte, das auch. Aber ich hätte alles getan, um das überhaupt nicht zu drucken. Weil, wenn Sie sich erinnern an es sind ja nur zwei Folgen oder so gedruckt gewesen, das waren ja alles Seelenblähungen und hatte mit Historie oder Geschichte oder Erkenntnissen.
Also privates Zeug halt, ne?
Ja, privates Zeug. Und ich hätte ob der nun pupst auf dem Klo, dieser Adolf Hitler. Das war mir nicht, wäre mir nicht sinnlich gewesen. Das hätte ich niemals gedruckt. Das hätte ich ekelhaft gefunden und schrecklich. Also hätte ich alles getan, um das zu verhindern. Aber der Stern hat halt das Gefühl gehabt und vor allem auch der Verlag hatte das Gefühl, sie hätten jetzt hier die Riesensensation, die sie weltweit unangreifbar macht. Und dann sind sie weltweit in den Orkus gefallen.
Und es hat ja dann gerade mal eine Woche gedauert, bis die Prüfung durch das Bundeskriminalamt dann den Schwindel aufliegen ließ. Sie haben ein eigenes Buch über die Affäre geschrieben, das dann auch die Grundlage für Helmut Dietls Spielfilm Stonk geliefert hat. Ich habe mir extra zu Ehren Ihres Besuches nochmal angeschaut. Es ist einfach göttlich und gleichzeitig aber so unglaublich, dass das wirklich Profis passieren konnte, oder?
Ja. Naja, das konnte nur passieren vor dem Hintergrund der Gier und vor dem Hintergrund, die Weltsensation zu liefern. Sonst hätte das bei nüchternem Nachdenken nicht passieren können. Ich habe das Buch geschrieben, weil das auch, sagen wir mal, eine Art Abschiedsbuch vom Stern für mich innerlich gewesen ist. Und ich habe mich auch super gefreut, dass der Spiegel das vorab gedruckt hat. Der hat das natürlich auch gemacht, weil er gerne gegen den Stern was unternommen hat und erfolgreicher und ehrlicher sein wollte. Heute hat er auch so eine Affäre am Hals, ganz anders. Aber das sagt eben, dass solche Redaktionen anfällig sind, wenn es darum geht, Sensationen zu verbreiten. Und das hat sich in meinen Augen verstärkt und nicht verringert. Und das Beispiel der Hitler-Tagebücher hat im Grunde genommen nichts bewirkt.
Meinen Sie, sowas könnte immer wieder passieren?
Ich glaube, sowas könnte wieder passieren, ja.
Kommen wir zurück zu Ihnen, Manfred Bissinger, zu einem anderen Lebenswerk, das auch deutsche Publizistikgeschichte geschrieben hat. Wir überspringen jetzt ebenfalls erfolgreiche Jahre mit Ihnen als Chefredakteur von Konkret und Merian, auch die politische Stippvisite als Pressesprecher des Hamburger Senats, das waren alles Stationen, die Sie bis ins Jahr 1993 erfolgreich ausgeübt haben. Und aber dann hat Sie der Hamburger Verleger Thomas Ganske angesprochen oder Sie ihn, Sie zu jedenfalls zusammen haben Sie einen Coup gelandet, nämlich eine neue bundesweite Zeitung, Die Woche. Wie ist denn diese Idee entstanden? Damals hätte man ja gedacht, der Markt ist doch mehr als nur gesättigt.
Ja, da muss ich zwei oder drei Dinge dazu sagen. Zum einen ist es so gewesen, dass der Stern an mich herangetreten war, weil er in dieser furchtbaren Krise war und überlegte, und wohl auch Mohn zugestimmt hatte, dass ich wieder zurückkehren könnte zum Stern. Und da sie aber das nicht auf direkten Wege machen wollten, hatten sie mir angeboten, einen Chefredakteursvertrag der Geo-Gruppe. Und wenn ich das ein Jahr gemacht hätte, würde ich dann von Geo zum Stern zurückwechseln. Das war für mich ein super reizvoller Gedanke, wie so eine Art Rehabilitierung. Und ich habe natürlich mit dem Gedanken gespielt und das habe ich Thomas Ganske erzählt. Und dann hat er gesagt, auf gar keinen Fall lasse ich das zu, das geht nicht, das dürfen Sie nicht machen. Sie müssen hier bleiben und Sie wissen doch, wir haben immer überlegt, ob wir nicht eine Wochenzeitung machen. Und zwar eine Wochenzeitung, die anders als die Zeit nicht so weitschweifig und nicht so riesig ist, sondern die auf den Punkt gebracht Meinung und Meinungsauseinandersetzung macht, also auch Pro und Contra macht, was die Zeit damals noch gar nicht tat. Und das Stichwort war die Wiedervereinigung, die damals parallel dazu lief und wir das Gefühl hatten, man könnte von vornherein eine neue Wochenzeitung, eine gesamtdeutsche neue Wochenzeitung zu machen. Das hat sich am Anfang auch gut entwickelt und wir haben relativ sehr schnell über 100.000 Auflage gehabt. Das hat aber am Ende nicht ausgereicht, weil wir wenig Anzeigen hatten.
Aber immerhin, also Sie sind da wirklich mit Aplomb gestartet, ein Redaktionsteam von 50 Männern.
Und Frauen, viele prominente Edelfedern darunter. Ja. Also sie, das heißt, sie sind durch die Republik gereist und haben Top-Journalisten und Journalistinnen abgeworben. Also was war denn das für ein Geist in diesem Projekt? Was war das für ein Team oder was hat da so für eine Stimmung geherrscht? War das wirklich so der Aufbruch? Wir machen wirklich jetzt was ganz Neues, was anderes, was es noch nicht gegeben hat?
Also das ist die Grundlage gewesen. Wir wollten etwas ganz Neues machen und haben das auch geschafft. Nicht nur im äußeren Auftritt und in der im Einsatz der Fotografie und all dieser Dinge. Das ist ja auch häufig ausgezeichnet worden, häufig kopiert worden. Wenn Sie sich heute die Frankfurter am Sonntag anschauen, die wäre gar nicht denkbar ohne den Vorläufer Woche, weil die haben unendlich vieles davon kopiert und übernommen, was dann sozusagen, nachdem die Woche zu Ende war, frei war. Aber natürlich hatten wir eine Aufbruchstimmung. Wir hatten ein wiedervereinigtes Deutschland. Wir hatten eine Hinwendung zu Europa, die stärker war als heute, die wir sehr stark mitverfolgt hatten. Wir hatten eine neue Kultur, eine aufregende Situation. Und wir waren sozusagen am Beginn des Zeitalters des Internets, das damals ganz falsch eingeschätzt worden ist. Es hatte sich niemand vorstellen können, dass das ein Vertriebskanal wäre, sondern alle haben gedacht, das könnte ein Marketinginstrument sein. Und nie sich vorstellen können, dass das ein eigenes
Medium wird,
das die anderen am Ende umbringt. Insofern war das wirklich Aufbruch, das ist so, ja.
Und die Woche hatte wieder ein sozialdemokratisches, sozialliberales Projekt, Stichwort der Täter. Sie haben sozusagen Gerhard Schröder zum Kanzler.
Rot-Grün, ja.
Haben Rot-Grün zur Regierung geschrieben. Oder Sie, aber Sie haben sich auf jeden Fall da so gesehen, ne?
Das finde ich super nett, dass Sie mir das ankreiden. Wir haben uns in diese Richtung bewegt und haben auch in diese Richtung geschrieben. Ich glaube, wir sind ein Teil davon, dass das möglich wurde, aber wirklich nur ein Teil.
Gerhard Schröder hat es Ihnen auf jeden Fall gedankt. Man weiß, dass Sie seit Jahrzehnten schon gut miteinander befreundet sind. Er wurde Bundeskanzler noch in Ihrer Zeit als Wochechef.
Ja, ja.
Und dann hatten Sie aber schon hatten Sie den Ruf, als Bissinger, das ist der Mann im Ohr des Kanzlers. War das dann nicht doch wieder schwierig, so der gute Kumpel jetzt als Regierungschef und Sie mit Ihrem Ruf als unbestechlicher Journalist?
Also der Ruf des unbestechlichen Journalisten hat sich ja dadurch nicht verflüchtigt. Vor allem hat sich meine Einstellung nicht verflüchtigt. Es ist nicht so gewesen, dass in der Woche ausschließlich und alleine Schröder gefeatured worden wäre. Die Woche war eine sehr kritische Redaktion und die hat sich immer auch mit Schröder auseinandergesetzt. Es ist nur so, dass ich Bissinger nicht gegen Schröder geschrieben habe, aber andere Wochenredakteure haben dieses durchaus erfüllt. Das mussten sie auch tun, weil die Woche war als diskursives Blatt angelegt und wollte diskutieren und wollte sozusagen Öffentlichkeit für eine diskursive Haltung herstellen. Insofern gab es da keine Probleme. Also wirklich nicht. Und Schröder ist auch nicht derjenige, der das einklagen würde.
Ihre Treue als Freund ist auch in der Branche legendär, Manfred Bissinger. Sie hatten viele bedeutende Menschen zum Freund. Peter Rühmkorff, Günter Grass, Roger Willemsen, von denen mussten Sie sich vorzeitig verabschieden.
Ja.
Auch von einem Mann, einem Künstler, dem wir Ihren nächsten Musikwunsch widmen, glaube ich, nämlich Händels Halleluja. Ja. Haben Sie ausgesucht für wen, Herr Bissinger?
Für Horst Janssen. Das ist ein genialer Zeichner, der in Hamburg-Blankenese lebte und mit dem ich lange Zeit immer gefrühstückt habe. Das heißt, ich bin zum Metzger gefahren, habe mir Brötchen mit Schweinebraten und Glibber belegen lassen und bin dann zu ihm gefahren. Und dann hat er sein Frühstück genommen und er liebte das sehr. Und dann hat er in der Regel, nicht 100 Mal, aber bestimmt 80 Mal Halleluja von Händel gespielt und immer mitgesungen und dirigiert. Es war wunderbar.
Der Mormon Tabernacle Choir und das Royal Philharmonic Orchestra mit Richard Condy am Pult haben das Halleluja von Georg Friedrich Händel gespielt in der Schlussspur dieser Zwischentöne hier im Deutschlandfunk, die wir mit dem Publizisten Manfred Bissinger verbringen. Wir hatten es eingangs unseres Gesprächs schon vom Zeitungslesen in der Bahn und Sie haben auch gerade über Ihre Zeit bei der Woche erzählt, es waren die Anfangszeiten des Internets und man hat noch gar nicht ahnen können oder noch nicht vorausschauen können, was sich eigentlich entwickelt. Die Digitalisierung hat, kann man wohl sagen, die gesamte Medienlandschaft völlig verwandelt. Eine Zeitungsgründung im klassischen Sinn, glaube ich, Herr Bissinger, werden wir nicht mehr erleben.
Oder? Werden wir nicht mehr erleben, aber wir werden vielleicht doch noch irgendwann erleben, dass die Republik begreift, dass Zeitungen Kulturgut sind und das auch als solches einordnet und vielleicht eine Diskussion aufkommt, wie man Zeitungen helfen kann, um zu überleben, über Stiftungen beispielsweise, über öffentlich-rechtliche Modelle. Ich halte das alles für denkbar und ich halte es auch für richtig, dass wir das versuchen, weil ohne Zeitungen das Land ärmer wird, intellektuell ärmer wird, kulturell ärmer wird, journalistisch sowieso ärmer wird. Weil Zeitungen haben ja noch eine Kontrollfunktion. Da gibt es ja noch Leute, die das leiten, die das überprüfen, die das dokumentieren und die nicht einfach wild drauf loslegen, so wie das Internet das heute macht.
Aber es ist nun mal der Stil der Zeit, Nachrichten jetzt wirklich in Echtzeit, also in Sekunden rund um die Welt verbreitet. Ja. Das prägt natürlich auch die Berichterstattung und erzeugt natürlich auf jedes Medium einen enormen Druck, ja, sei es jetzt der Spiegel, die Zeit.
Ja.
Alle müssen sofort reagieren, alle müssen sofort schreiben. Ich meine, wie sieht ein Journalist, wie sieht er ja auch immer die Nase im Wind hat? Was ist gut daran, was ist schlecht?
Naja, schlecht daran ist, dass dieses so schnelle Reagieren nicht mehr erlaubt, das wirklich sinnvoll einzuordnen, zu orientieren, sondern das wird einfach rausgepupst und dann ist es in der Welt und dann verselbstständigt sich das. Ich beobachte aber nicht nur an mir, sondern auch an vielen Menschen in meiner Umgebung einen Zug, dass es eine Renaissance von Texten wieder gibt, auch von längeren Texten. Dass Menschen gerne längere Texte lesen und sich damit auseinandersetzen.
Wenn zum Beispiel die Zeit, die Hamburger Zeit, die Wochenzeitung,
ist super erfolgreich.
Steht eigentlich prima da, indem sie ganz auf eine traditionelle, wieder der große Riemen, diese Tradition setzt, ja, die großen Artikel.
Ja, ist auch richtig, also absolut richtig. Sie setzt auf Vielfalt und sie setzt auf Durchdringung. Und sie setzt darauf, es möglichst umfangreich abzuhandeln.
Ich meine, Sie haben Ihre Texte noch Sachbearbeiterin in die Schreibmaschine
diktiert.
Ja. Ich meine, für alle unter 40, die uns jetzt zuhören, klingt das natürlich wie, ob Gottes Willen, Opa erzählt vom Krieg. Was würden Sie denn
Manfred Bissiger, einem jungen Journalisten, einer jungen Journalistin oder einem jungen Menschen, der sagt, du, ich will das machen, was du gemacht hast. Was würden Sie ihm denn mitgeben? Was rät Manfred Bissiger dem publizistischen Nachwuchs?
Also ich würde ihm versuchen zu erklären, dass es sinnvoll ist, wenn er bei einer Zeitung oder einer Rundfunkanstalt volontiert und dieses Handwerk wirklich lernt. Subjekt, Prädikat, Objekt, Punkt. Neuer Satz. Das würde ihm gut tun. Und wenn er auch lernt, wie man heute das Internet sehr wohl benutzen kann, um sich Sachen rauszuziehen und zitieren aus den Dingen und nicht nur auf diesen schnellen Reflex hinarbeiten, so wie der, das ist so stammtischartig, das Internet. Das ist irgendwie, und wenn ein junger Journalist Erfolg haben will, dann muss er das ernsthafter betreiben und er muss was lernen vorher.
Eine schöne Grundlage für unser Gespräch, Herr Bissiger, war jene erwähnte Biografie über Sie, die man jetzt kaufen kann. Ich würde mir trotzdem ja richtige Memoiren aus erster, aus Ihrer Hand wünschen, vielleicht sogar als Roman. Was meinen Sie, keine Chance oder?
Keine Chance, nein. Nein, nein, als Roman, ja, das wäre vielleicht denkbar, aber ich glaube nicht. Ich gehe jetzt scharf auf die 80 zu und ich habe das Gefühl, ich muss noch sehr viel lesen und brauche dafür die Zeit.
Manfred Bissiger, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und wir sagen Adieu mit Leonard Cohen und seinem Lied First We Take Manhattan. Sagen Sie uns noch ein paar Worte dazu,
ja.
Herr Bissiger?
Ich habe Leonard Cohen hier in Berlin in der Waldbühne zweimal in meinem Leben erlebt mit meiner Frau und wir hatten ein wunderschönes Konzert mit untergehender Sonne, rot, glutrot und diesem wunderbaren Lied.
Und das waren dann die Zwischentöne für heute. Am Mikrofon war Jochen Scholl. Dankeschön fürs Zuhören. Am nächsten Sonntag wird sich meine Kollegin Marietta Schwarz mit dem Galeristen Florian König unterhalten. Wir wünschen noch einen guten Tag, eine ebensolche Woche. Auf bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.